So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge. Wir wollen heute einmal über die Vereinigten Staaten von Amerika sprechen. Obwohl wir der Europa-Podcast sind, schauen wir natürlich auch über den großen Teich und gucken uns dort die politischen Verhältnisse an. Am Dienstag bzw. Mittwochmorgen deutscher Zeit waren dort verschiedene Wahlen, unter anderem in New York City, im Bundesstaat Virginia, die Wahl zur Gouverneurin, und im Bundesstaat New Jersey, ebenfalls eine Gouverneurin. Gewonnen haben aus unserer Sicht progressive Kräfte. Das wollen wir jetzt heute nochmal einordnen. Wir haben dazu einen neuen Gast bei uns im Europa-Podcast. Heute seine Premiere hier bei uns. Man kennt ihn allerdings schon aus Funk und Fernsehen. Er kommentiert auch für die Tagesschau und ist einem weiteren Publikum jedenfalls darüber bekannt. Herzlich willkommen, Professor Dr. Boris Fuhrmann.
Ja, freut mich. Danke für die Einladung.
Herr Fuhrmann, ich freue mich ganz sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns heute einmal Rede und Antwort stehen zu können. Ich habe es gerade schon in der Ankündigung gesagt, wir wollen über die amerikanischen Wahlen reden. Gleichwohl würde mich einmal zu Beginn interessieren, wie sind Sie persönlich dazu gekommen, über die USA zu forschen?
Ja, jetzt wird es gleich sehr persönlich. Ja, das hat ja tatsächlich auch mit der persönlichen Geschichte zu tun, oft. Ich hatte einfach von Grund auf ein Interesse an Amerika. Ich meine, ich bin in den 80ern geboren, in den 90ern in Bayern aufgewachsen und das auch in Bamberg, wo Basketball sehr groß ist und wo die US Barracks, also die Kaserne, auch sehr, sehr präsent war. Und deswegen waren die USA immer ein Faszinosum in den 90ern. Das ist natürlich dann mit Michael Jordan und den Olympischen Spielen und so weiter noch ins Exorbitante gestiegen. Naja, und dann hat mich das interessiert und da gab es noch persönliche Gründe. Ich hatte eine Freundin aus den USA und dann ist das eine zum anderen gekommen und dann habe ich angefangen, das zu studieren und naja, jetzt sind wir hier.
Also es gab kein persönliches Schlüsselereignis, dass Sie sich für die amerikanische Politik interessieren, oder hat es das auch noch gegeben neben der Freundin?
Naja, die Politik wurde dann schon auch irgendwann interessant. Ich meine, vor allem nach dem 11. September wurde da immer mehr drüber gesprochen. Dann war ich in den USA auch mit dem Stipendium, um da zu studieren, 2007, 2008. Und ja, dann ist es immer politischer geworden. Ich habe tatsächlich erstmal Kulturwissenschaften studiert, weil mich die Kultur vor allem interessiert hat. Und dann aber gemerkt, dass ich auch die institutionellen Fragen und die Fragen nach Macht und Politik einfach spannend finde.
Ja. Kommen wir jetzt mal zu den Wahlen, die dort am Dienstag respektive Mittwochmorgen deutscher Zeit stattgefunden haben. Ich finde, der spannendste Kandidat ist ja Zohrab Mandami, das muss man ja so sagen. Er hat ja in New York grandios gewonnen, bereits schon die Vorwahlen gegen Andrew Cuomo war ja eigentlich eine Überraschung, dass er sich da schon durchgesetzt hatte. Aus Ihrer Sicht, welche Faktoren haben Mandami ins Amt gebracht? War es Social Media alleine oder spielt es noch eine größere Rolle, was er dort programmatisch vorgeschlagen hat?
Naja, also ich glaube, was wir ja sehen, seitdem Trump jetzt nochmal wiedergewählt worden ist, ist, dass die Demokratische Partei sich kaum berappelt hat. Also die letzten Monate hat man vor allem in Schockstarre verbracht und es gibt keine richtige Parteiführung. Es ist nicht so richtig klar, was der Kurs ist. Selbst die Analyse der Wahl, der letzten Präsidentschaftswahl, fällt sehr unterschiedlich aus, je nachdem, welches Lager man da fragt. Die Gruppierungen innerhalb der Demokratischen Partei, glaube ich, kann man ganz gut charakterisieren als zum einen natürlich das Establishment, das stark gebeutelt ist, eigentlich seitdem Clinton 2016 nicht gewonnen hat. Dann eine Art progressive identitäre Gruppe, die sich vor allem für identitätspolitische Fragen interessiert oder zumindest Fragen über die Schiene denkt. Und dann eine Art sozialdemokratische Schiene, wobei natürlich Mandani nennt sich Democratic Socialist. Das klingt extremer, als es ist. Also wenn man die politischen Positionen sich mal genau anschaut, Mietpreisbremse und so weiter und so fort, dann ist es doch relativ, also was man in Deutschland als Sozialdemokratie bezeichnen würde. Und was Mandani gut geschafft hat, war zwei Flügel letztlich der Demokratischen Partei zusammenzubringen. Zum einen die identitätspolitische Schiene, aber eben auch diese Fragen nach Arbeiterklasse und nach hohen Mieten, vor allem natürlich in New York City, nach Pendelmöglichkeiten, nach Kita, Kosten und so weiter, was natürlich die Leute da vor Ort sehr interessiert.
Nun ist es ja so, wenn man die deutsche Presse so ein bisschen liest und das verfolgt, Sie haben es gerade angesprochen, er wird da als Sozialist beschrieben, Trump würde ihn als Kommunist bezeichnen und er hat es auch gemacht, da muss ich mal ein bisschen schmunzeln, dass den Amerikanern diese Worte immer so leicht über Lippen gehen. Wenn man nach diesen Standards denken würde, wäre das ja einfach nur ein Kandidat, der eine Krankenversicherung möchte. Also das muss
Ja,
man
ja,
ein
ja.
bisschen für das Deutsche einordnen. Ist denn jetzt Zoran Mandani jemand, den Sie auch als nationalen Hoffnungsträger bezeichnen würden oder funktioniert sein Politikmodell, will ich es mal nennen, vielleicht hauptsächlich in New York City.
Na gut, als Hoffnungsträger wird er schon gesehen und Bernie Sanders hat sich ja auch hinter ihn gestellt. Sanders ist auch nicht mehr der Jüngste und wird eine Nachfolge brauchen. Ocasio-Cortez hat es teilweise angetreten, aber da ist ein gewisser Flügel innerhalb der Partei, der da noch nicht so durchgeschlagen ist. Er wird hoch diskutiert in den Medien, aber ich glaube schon, dass das natürlich New Yorker Probleme sind, die er angegangen ist. New York selbst ist auch seit den 80er Jahren kein Swing State mehr gewesen. Das heißt, letztlich war das ja fast eine Art Primary-Wahl jetzt, diese Bürgermeisterwahl, weil Cuomo da als Unabhängiger angetreten ist, aber letztlich ja auch als Demokrat. Und Cuomo hat ja auch über 40% geholt gleichzeitig. Also man sieht da, obwohl das nach einem deutlichen Sieg für Mandani aussieht, trotzdem die Spaltung, die tiefe Spaltung der Demokratischen Partei. Also ich glaube nicht, dass man so einfach den Erfolg von Mandani übertragen kann auf die nationale Politik, zumal wir ja eben auch gleichzeitig zwei andere Wahlen gesehen haben, in denen zwei Politiker dann sehr erfolgreich waren, die sich als Zentristinnen dargestellt haben.
Genau, das wäre mal meine nächste Frage gewesen. Ich habe es ja schon mal im Einsprecher gesagt, es gab ja auch Wahlen in Virginia und in New Jersey. Und da würde man ja eher sagen, es sind die moderaten Kräfte der Demokratischen Partei. Jetzt würde ich mal ganz gerne spitz fragen, steht da nicht die Demokratische Partei vielleicht auch vor einem Richtungsproblem? Sie haben sehr erfolgreiche Wahlen bestritten, haben diese gewonnen, aber es ist überhaupt nicht klar, will man jetzt eigentlich eher in diese Richtung Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, Mandami oder möchte man nicht doch eher diesem zentralistischen Flügel weiter folgen? Was schließt die Demokratische Partei aus diesem Dienstag?
Das werden wir sehen, was man daraus schließt. Aber es fehlt ja auch an Führungspersonal, an Leuten, die dann tatsächlich Entscheidungen treffen könnten, in welche Richtung sich die Partei dann weiterentwickelt. Also was die beiden zukünftigen Gouverneurinnen in New Jersey und Virginia vor allem betont haben, war zum einen ein großer Pragmatismus. Man möchte die Probleme der Menschen angehen, unideologisch und einfach, wie sie dann existieren. Und die Frage, die da am meisten interessiert hat, war die Frage nach den Lebenshaltungskosten. Also wie lässt sich Gesundheitsversorgung sichern? Wie kann man mit den Mieten und mit den Hauspreisen und so weiter umgehen? Also waren sehr, sehr praktische Fragen, die man da gestellt hat und die, glaube ich, für viele innerhalb der USA dann doch auch die entscheidenden sind. Also gerade wenn wir über den Mittleren Westen sprechen oder über andere Teile der USA. Bei der Präsidentschaftswahl, bei der letzten, ging es ja ständig um den Preis von Eiern und um die Inflation. Jetzt ist zwar die Inflation zurückgegangen, aber die Preise sind natürlich nach wie vor hoch geblieben. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, über das man leichter im Großen Stimmen fangen kann, als wenn man dann versucht, bestimmte ideologische Positionen einzunehmen. Ich weiß auch nicht, ob das sonderlich strategisch klug ist, sich dann als demokratischer Sozialist darzustellen, weil man sich ja eben genau zu eine Angriffsfläche bietet
Eigentlich schon
für
verbrannt ist
Trump.
das Wort, ne?
Bitte?
Ich sagte, weil das Wort schon verbrannt ist, ne?
Natürlich
Also
ist, und es ist nicht
Sozialist ist in
erst, genau.
Amerika ja durch, ne?
Es ist auch erst nicht seit ein paar Jahren verbrannt. Ich meine, es gibt ja einen berühmten Essay aus dem frühen 20. Jahrhundert, warum es in den USA keinen Sozialismus gibt. Man geht ja sogar davon aus, dass der Liberalismus die entscheidende politische Ideologie in den USA ist und dort kein anderer Platz sein könnte für eine andere politische Ideologie. Also man müsste da erstmal viel Erklärungsarbeit leisten, die an und für sich auch nicht notwendig ist, weil es gibt ja in der Tat große Probleme, sozialpolitische Probleme, tiefe Ungleichheiten, Mangel an Responsivität. Trump ist eben sehr erfolgreich gewesen, teilweise diese Probleme zu sehen. Ich würde in Frage stellen, ob er diese Probleme tatsächlich angeht. Aber er hat die anerkannt und hat deswegen natürlich auch gerade die Arbeiterklasse auf seine Seite gezogen, die historisch auf der Seite der Demokraten gewesen ist. Und ob man das mit so einer ideologischen Richtung auffangen kann, bin ich mir nicht so sicher.
Wenn wir mal unseren Blick schweifen lassen, nächstes Jahr sind die Zwischenwahlen, wo es ein wirkliches Zwischenzeugnis für Donald Trumps Regierungspolitik gibt. Das heißt konkret, dass 435 Wahlkreise für das US-Repräsentantenhaus gewählt werden. Also wie 35, ein bisschen mehr als sonst wegen der Nachwahl von J.D. Vance auch Senatorinnen und Senatorenposten. Würden Sie denn sozusagen vielleicht der Demokratischen Partei raten, dass man da mit unterschiedlichsten Programmen rangeht, dass man dann überall sagt, wo liberale Wahlkreise oder Staaten sind so und dass man sich vielleicht, also dass man diese Führungsfrage zwischen den einzelnen Führungsrichtungen, wohin die Demokratische Partei geht, vielleicht bis zur nächsten Präsidentschaftswahl vertagt?
Ich denke, dazu wird es unweigerlich kommen. Das politische System in den USA ist ja auch dezentraler als beispielsweise das in Deutschland, obwohl es auch beides föderale Systeme sind. Aber in den USA bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus, da geht es ja tatsächlich auch um die Probleme, die lokalen Probleme der Bevölkerung vor Ort. Da würde man sich tatsächlich ins eigene Knie schießen, wenn man da eine ideologische Debatte vom Zaun brechen würde. Was man vielleicht auch konstatieren muss, das ist ja schon auch ein schönes Zeichen für die amerikanische Demokratie, dass diese Wahlen jetzt stattgefunden haben und dass auch das Ergebnis nicht grundsätzlich angezweifelt wird. Aber ich glaube, da stehen uns auch noch einige Diskussionen bevor im nächsten Jahr, wie kompetitiv dann tatsächlich die Wahl auch stattfinden wird. Wir haben sehr wenig Gegenwind Trump gegenüber aus den Universitäten gesehen, relativ wenig aus der Zivilgesellschaft. Gut, es hat natürlich die Proteste gegeben jetzt auch gegen die autoritären Tendenzen von Trump, aber insgesamt ist es doch relativ ruhig geblieben. Auch die Demokraten, auch Barack Obama, er hat sich ab und zu Wort gemeldet. Es ist auch nicht üblich, dass ein Präsident aus früheren Jahren da was sagt. Ich glaube, das war auch strategisch. Aber wir sehen relativ wenig Gegenwind. Und jetzt in den Tagen gibt es eine wichtige Entscheidung im obersten Gerichtshof, die ansteht, wie mit der Zollpolitik weiterverfahren wird, also ob Trump da seine Kompetenzen überschritten hat und ob nicht eigentlich der Kongress für die Zollpolitik zuständig ist. Und wenn er da Gegenwind sieht, dann wird abzuwarten bleiben, wie sich das auch auf die Wahl dann im nächsten Jahr auswirkt. Also ich würde sagen, die nächsten 12 Monate sind tatsächlich sehr entscheidend dafür, wie es mit der amerikanischen Demokratie weitergeht und dann natürlich auch mit den transatlantischen Beziehungen.
Ja, weil Sie gerade die Hochschulen ansprechen. Meines Wissens hat aber keine Hochschule so ein Papier unterzeichnet, was Trump da wollte. Also ihr kriegt nur Geld, wenn ihr auch die Politik macht, die ich hier gut finde. Ich glaube, da waren die Hochschulen aber schon ziemlich stark, muss man glaube ich sagen. Also
ja, zögerlich und stimmt, in dieser ersten Runde, wo man dann noch sozusagen die Wahl hatte, hat man sich dann irgendwie schrittweise dagegen entschieden. Aber wenn ich auch mit Kolleginnen und Kollegen spreche, dann bin ich schon überrascht, wie sehr man sich auch wegduckt tatsächlich. Also wie man beispielsweise Stellen streicht oder umbenennt, die möglicherweise anecken könnten beim Präsidenten, wie man bestimmte Positionen auch nicht einnimmt, wie man sich auch nicht gemeinsam irgendwie solidarisiert. Das waren jetzt einzelne Entscheidungen und ja, wie Sie sagen, das ist natürlich positiv. Aber insgesamt hätte ich doch erwartet, dass da wie in der ersten Amtszeit irgendwie eine größere Opposition sich vielleicht auch bildet.
Ja, man muss leider sagen, in einem Land, in dem der Sozialstaat nicht sehr stark ausgeprägt ist, will man natürlich auch nicht seinen Job verlieren und ist vielleicht auch eher bereit, dann so eine Maßnahme mitzutragen. Also wenn es an die eigenen ökonomischen Ressourcen geht, dann ist meistens auch das politische Rückgrat nicht immer ganz so ausgebildet.
Das ist sicherlich wahr, wobei man ja auch immer das Gegenteil argumentiert hat, nämlich dass private Universitäten unabhängiger vom Staat sind und deswegen auch eine größere demokratische Funktion einnehmen könnten, weil sie auch eine Art Gegengewicht zur politischen Macht bilden könnten. Und was wir jetzt natürlich gesehen haben innerhalb von einem knappen Jahr ist, dass selbst die reichsten Universitäten in den USA sich gar nicht so einfach tun, zu überleben, wenn sie nicht auch vom Bundesstaat mitgetragen werden. Also ich finde, da ist eine ganz fundamentale Sache ins Rollen gekommen, die man noch gar nicht so richtig aufgearbeitet hat.
Ja. Das war mal ein kleiner Exkurs ins amerikanische Hochschulwesen. Ich würde gerne noch einmal zurück zu den Wahlen kommen und wollte da auch noch mal die Wahl mit einbeziehen, die wir kürzlich bei uns in Europa hatten, nämlich in den Niederlanden. Dort hat ja auch ein junger, schwuler Politiker, der liberale Positionen vertritt, die Wahl gewonnen, der Rob Jetten von der D66. Hinzu jetzt eben die Themen, die wir angesprochen haben in New York City und den beiden Bundesstaaten. Könnte man vielleicht, wenn wir mal so einen Blick in die Zukunft, ist immer besonders schwierig, aber wenn wir mal so einen Blick schweifen lassen, schafft es die Linke aktuell mehr und mehr dem rechten Narrativ eine Gegenerzählung entgegenzusetzen? Ist das möglich, dieses rechte Narrativ wieder durch solche Politikerköpfe auch vor allen Dingen wieder ja, so einzufangen, könnte man das so sagen?
Ich weiß nicht, ob ich ganz so weit gehen würde. Ich glaube, ja, man sieht erste Erfolge von Parteien, die jetzt lange Zeit eben nicht erfolgreich gewesen sind. Zum einen ist es auch im politischen Prozess normal. In den USA gibt es eigentlich zu den Midterm-Elections immer eine Gegenbewegung, aber es stimmt schon. Also wenn man sich jetzt die Exit-Polls anschaut und die Wahlergebnisse in New Jersey und Virginia und auch in New York, dann hat es da doch schon auch eine heftigere Gegenbewegung gegeben, als die vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Auch gerade bei den Hispanics, also das ist eine interessante Wählergruppe, die da von Trump auch wieder zurück zu den Demokraten gekehrt zu sein scheint. Also das könnte auch längerfristig dann eine Konsequenz sein. Aber ja, ich glaube nicht, dass man auf der Linken schon die Probleme gelöst hat, die es da gibt. Also zum einen glaube ich, dass man, naja, das Problem ist, vor 8 Jahren, als der Brexit und als die erste Präsidentschaftswahl von Trump war erfolgreich, war der Fokus von vielen auf den ökonomischen Fragen. Also wie steht es um die Ungleichheiten? Wie steht es um die Responsivität von politischen Institutionen und so weiter und so fort? Da hat man sich auf der Linken noch keine richtige Antwort zurechtgelegt, wie man das angehen möchte. Dann hat sich die Krise selbst verfestigt und ist immer mehr auch eine Krise des Rassismus geworden und der Identitätspolitik. Da hat man auf der Linken dagegen gehalten mit einer Art multikulturell-kosmopolitischen Identitätspolitik, die aber auch nur zum Teil verfängt. Dann ist die Migrationspolitik immer wichtiger geworden in der ganzen Debatte. Also das sind verschiedene Politikfelder, wo man noch keine klare linke Position oder sozialdemokratische Position entwickelt hat. Und man hat in Dänemark gesehen, auch in ein paar skandinavischen Kontexten, dass eine gewisse konservative Ausrichtung in der Migrationspolitik dann auch zu Wahlerfolgen verholfen hat. Die beißt sich aber natürlich mit einem bestimmten Flügel auch innerhalb der Linken. Also ich glaube, die Linke muss sich da auch neu erfinden und das ist noch nicht so passiert.
Aber kann denn die Linke Stimmen dazu gewinnen, indem sie haben die Migrationspolitik angesprochen, dort einfach die rechten Positionen kopiert? Es gibt doch immer diese Studien, die besagen, dass in ideologischen Fragen immer das Original gewählt wird.
Ja, das habe ich auch schon oft gehört, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Also ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um Original. Was Biden ja auch gemacht hat, war dann nach ein paar Jahren mit Verzögerung ziemlich stringent dann an der Grenze zu agieren. Die Sache ist, auf der Linken scheint man keine Differenzierung zu machen zwischen einer völlig offenen Grenzpolitik und einer, die differenziert zwischen sozusagen legaler Immigration und anderen Formen von Migration. Und ich glaube, das ist ein Problem. Wenn wir über öffentliche Güter sprechen, dann jetzt komme ich in Teufels Küche. Aber ich glaube schon, da muss man mehr differenzieren. Also Bidens Versuch scheint gewesen zu sein, damals zu sagen, okay, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft, wir sind multiethnisch, und das soll auch so sein. Aber deswegen müssen wir auch trotzdem die Grenzen schützen können. Und ich glaube, dass die Rechte auch deswegen gewinnt, weil die Linke keine Differenzierung macht bei der Grenzpolitik und bei der Migrationspolitik. Das ist ein wahnsinniger Idealismus, der ja auch zu beneiden ist oder zu bewundern ist. Aber ich glaube, das kostet wahnsinnig viele Stimmen.
Ja, da fällt mir sofort das Sprichwort ein, dass man auch so in Schönheit sterben kann. Man hält an einer Politik fest und geht dann auch mit dieser Politik unter.
Ja.
Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man die Rechten so thematisch stellen kann. Ich hätte aber ganz gerne noch mal einen anderen Schwenk mit drin, wie man sie nämlich konstitutionell stärken kann und zwar direkt angreifen kann. Und
Darf
zwar
ich ganz
haben,
kurz unterbrechen, weil ich
ja.
finde nämlich auch, der Begriff die Rechten ist da teilweise zu breit benutzt.
Okay.
Und das fand ich auch bei den Demonstrationen der Fall, dass da plötzlich gegen die Rechten gesprochen wurde. Ich glaube schon, dass wir konservative Parteien brauchen in jeder Gesellschaft. Wenn wir sozusagen alle in Sippenhaft nehmen und sagen, das sind die Rechten, dann haben wir auch ein Problem. Also ich denke, es gibt ja bestimmte Positionen, die durchaus verhandelbar sind. Also wie man zum Beispiel die Rolle des Staats im Markt sieht oder wie restriktiv eine Migrations- oder Einwanderungspolitik sein soll. Ich finde, das sollte Teil des politischen Diskurses sein. Ich glaube, wo es problematisch wird, wird auf der extrem Rechten, wenn also sozusagen die nationale Identität an biologischen Markern festgemacht wird und nicht mehr nur an einer sozusagen zivilnationalistischen Dimension. Und deswegen finde ich das wichtig, da wollte ich jetzt nicht in die Parade fahren, aber da auch zu differenzieren zwischen Rechtsextremen und rechten Konservativen.
Haben Sie absolut recht, gehe ich d'accord mit. Aber bedauerlicherweise ist es ja so, wenn man sich konservative Parteien anguckt, dass auch hier die Grenzen fließend sein können. Das ist, also wir haben in Deutschland die Diskussion mit einer Zusammenarbeit über die AfD und so weiter und so fort. Wir hatten jetzt erst im Sommer das Zerschießen einer Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht, auch aus einer konservativen Partei mit den Argumenten von rechts außen. Die Grenzen sind ja fließend, aber natürlich haben Sie da komplett recht. Wohin ich eigentlich mit meiner Frage gehen wollte, war, wir haben neben den Wahlen auch noch eine interessante Volksabstimmung im Bundesstaat Kalifornien gehabt, zum sogenannten Proposition 50. Ich muss das vielleicht einmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Es war nämlich so, dass im Bundesstaat Texas die dortige Legislative und der Gouverneur sich entschieden haben, ihre Wahlkreise so zuzuschneiden, dass es bei der nächsten Wahl zum US-Repräsentantenhaus dort 5 weitere republikanische Abgeordnete geben kann, weil durch den Wahlkreiszuschnitt es eben so ist, dass die Blauen dann keine Chance mehr haben, dort zu gewinnen. Jetzt hat Kalifornien gesagt, wir müssen Feuer mit Feuer bekämpfen und wenn ihr eure Wahlkreise so zuschneidet, dann müssen wir ebenfalls unsere Wahlkreise so zuschneiden. Und jetzt habe ich mal eine Frage, ist das ein geeignetes Mittel, um diesem, ich nenne es jetzt Rechtsschwenk, entgegenzuwirken, weil wir hatten ja auch schon mal den Spruch von Michelle Obama, when they go low, we go high. Und jetzt sind wir angekommen in einer Phase, wir müssen Feuer mit Feuer bekämpfen.
Ja, wenn so eine Rhetorik sich aufschaukelt, dann glaube ich, ist es nicht gut für einen politischen Prozess. Also wenn es jetzt um die Sache geht, sozusagen um diese Distrikte, wenn das die Praxis der Republikaner ist, dann denke ich schon, dass es auch probat ist, auf der demokratischen Seite zu sagen, na gut, wenn wir eine Chance haben wollen und wenn tatsächlich die Wahlen auch kompetitiv sein sollen, dann müssen wir danach ziehen und das ähnlich machen. Aber es ist natürlich auf rhetorischer Ebene problematisch und wenn am Wahlsystem rumgedoktert wird, dann trägt das nicht unbedingt dazu bei, dass die Legitimität der Wahlen danach steigt. Also und das ist natürlich ein fundamentales Problem für die Demokratie. Mhm. Also ich finde das jetzt gut, das wird nicht die entscheidende Änderung gewesen sein, die jetzt alles in die eine oder die andere Richtung entwickelt. Aber wir sehen natürlich verschiedene Tendenzen, auch von der Trump-Regierung, die Gewaltenteilung zu unterwandern, den Föderalismus anzugreifen, einzelne Städte, einzelne Staaten anzugreifen, auch das Militär im Innern einsetzen zu wollen. Also das sind natürlich schon starke autokratische Tendenzen und die sind hochgefährlich.
Ja, bevor wir das vielleicht auch nochmal gleich in meiner Abschlussfrage thematisieren, würde mich mal noch interessieren, ich habe das so wahrgenommen, dass im Bundesstaat Texas, dass jeweils das Parlament machen kann und der Gouverneur. Und jetzt habe ich das so wahrgenommen, dass wenn man das versucht zu konterkarieren, bedarf es in Kalifornien einer Volksabstimmung. Meine Frage wäre in die Richtung, sind rechte Kräfte vielleicht flexibler im Umgestalten dieses Staates, wenn immer er Kalifornien eine Volksabstimmung braucht, kann man da nicht so schnell die Wahlkreise zuschneiden. Könnte man das sagen, dass das ein struktureller Nachteil ist?
Ich glaube nicht, weil das politische System der USA ist wahnsinnig dezentral und auf einzelstaatlicher Ebene sind die Wahlen sehr unterschiedlich organisiert. Also das ganze Verfahren ist sehr unterschiedlich und ich glaube nicht, dass es entweder die Demokraten oder die Republikaner begünstigt. Jetzt vielleicht in dem Fall ja, aber grundsätzlich gesehen hängt das von den einzelnen Traditionen im Einzelstaat ab. Aber die Republikaner haben natürlich, was das Gerrymandering angeht, in den letzten Jahrzehnten schon mehr Vorstöße gewagt als die Demokraten. Das kann man schon so festhalten.
Ja, mir ging es auch einfach nur darum, dass wenn Kalifornien das mit 5 konterkarieren kann, dann kommt der nächste republikanische Staat und sagt, dann machen wir jetzt hier auch nochmal gerade 3-4 Sitze. Und die scheinen das sehr viel schneller durchgesetzt zu bekommen als die Demokraten. Deswegen habe ich mir in der Richtung nur mal ein bisschen Sorgen gemacht, was die politische Schlagkraft angeht, wenn es darum geht, flexibel mal eben, wie Sie angesprochen haben, dieses Gerrymandering zu bestreiten. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, also demokratische Städte werden jetzt schon vom US-Militär belagert, teilweise entzieht Trump dort auch Fördermittel, wenn es nicht so nach seiner Fasson geht. Wenn wir mal uns mal angucken, wie gespalten diese Gesellschaft ist, und wenn Sie da einen Rat hätten, wie kriegt man eigentlich jemals diese unterschiedlichen Strömungen irgendwie wieder zusammen? Man hat immer als Zuschauer dieser amerikanischen Politik das Gefühl, es strebt immer weiter auseinander, aber es wird überhaupt nicht mehr zusammengeführt. Wie kann man dem eigentlich begegnen?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die auch über den amerikanischen Kontext hinausgeht, die wir uns also auch in Europa stellen können, in Deutschland auch natürlich. Naja, ich glaube schon, dass die Ungleichheiten wahnsinniges Problem sind. Und was man in den 2010ern, auch vor allem nach der Finanzkrise gesehen hat, ist, da gibt es auch sehr interessante Studien von Martin Gielens beispielsweise zu, dass nur noch bestimmte Teile der Bevölkerung tatsächlich Einfluss auf das politische Geschehen haben. Also, dass es vom Einkommen und vom Wohlstand abhängt, ob die eigene Position dann auch tatsächlich von der politischen Führung gehört wird. Und dann gibt es natürlich eine Legitimitätskrise, wenn das nicht mehr der Fall ist. Also, wenn ökonomische Ungleichheiten zu tief gehen, dann übersetzen die sich auch in politische Ungleichheiten. Und wenn die sich verstetigen, dann hat man Probleme in der liberalen Demokratie. Und ich denke, Trump ist ein Symptom davon. Ich weiß, es gibt andere Erklärungen, die auch wichtig sind. Und es gibt natürlich gerade im amerikanischen Kontext ein Rassismusproblem, das bis an die Anfänge der USA zurückgeht und das man auch nicht bewältigt hat. Aber es hat natürlich doch immer auch Momente gegeben, wo man eine Art solidarische Vision hat entwickeln können, in der man umverteilt hat, in der man gemeinsame Fortschritte gemacht hat, auch Minderheiten einbezogen hat und so. Also man muss irgendwie aus diesem Tribalismus rauskommen, also aus diesem Denken in fast schon religiösen Gruppen und versuchen nicht, sich da in seiner eigenen Ideologie zu bequem einzurichten, sondern nachzudenken, wer, was sind denn die Probleme und wie kann man die angehen? Also ich würde da auch für einen Pragmatismus und vielleicht auch für eine Art Inkrementalismus argumentieren, also für ein schrittweises Vorgehen, so ein Versuch der allmählichen Verbesserung von Politik, statt da irgendwelche Revolutionen oder Endzeitszenarien an die Wand zu malen, weil ich glaube, das nimmt auch der Demokratie die Luft. Also wenn man nur noch von der Apokalypse spricht, was man ja sowohl auf der Rechten macht, als auch teilweise dann in Diskursen über Klimawandel und so weiter und so fort, dann nimmt man die Zukunft und Demokratie ist immer über die Entscheidung, wie wollen wir in der Zukunft und in der Gegenwart gemeinsam leben. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt gesagt, aber ich glaube, man braucht eine Perspektive von Zukunft, die gestaltbar ist und das ist so der Sauerstoff von Demokratie.
Sauerstoff der Demokratie, Herr Professor Vormann, das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Professor Vormann vom Bard College hier in Berlin und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, sagt es gerne weiter. Wenn nein, sagt es gerne Manuel oder mir. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Vielen Dank und auf Wiederhören.